Wir rollen den roten Teppich aus für Jesus. Denn wir feiern Advent, eins der wenig übrig gebliebenen lateinischen Worte in unserer Ausübung unseres Glaubens. Wir feiern Advent. Advent heißt die Ankunft Jesu. Aber wir feiern ja viermal Advent und das bedeutet nicht, dass wir viermal die Ankunft feiern, sondern es bedeutet, wir bereiten uns die nächsten Wochen vor auf diese Ankunft. Auf das, was es bedeutet, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und der Titel dieser Predigt lautet Adventare. Ich dachte, zu dem lateinischen Feiertag heute kann ich auch mal Latein in der Predigt verwenden. Adventare ist der Imperativ passiv von Advent. Und das ist an sich schon ein lustiges Wort, weil es ist ein Imperativ, also eine Aufforderung, eine Befehlsform, aber passiv. Also man fordert jemanden auf, etwas mit sich machen zu lassen. Schon komisch. Adventare, das bedeutet zu Deutsch, komme an. Komme an. Und ich finde, das hat einen total schönen Klang. Gar nicht so befehlend, gar nicht so irgendwie, dass etwas mit mir gemacht wird, was böse ist, sondern komme an. Und wir feiern den ersten Advent und rot zu grün lässt schon verläuten, dass die Weihnachtszeit angekommen ist. Und ich weiß gar nicht, wie es dir damit geht. Das Jahr ging so schnell um. Und irgendwie verschwimmen die Jahre auch schon in der Corona-Zeit. Adventare, komme an. Komme an, das ruft auch das Volk Israel zu der Zeit kurz bevor Jesus kam. Komme an, ruft das Volk Israel vor 2000 Jahren. Doch der Wunsch, der kommt nicht jetzt gerade erst so bei ihnen auf, weil sie da Corona hatten und auch sonst sehr viel Schwierigkeiten. Nein, diesen Wunsch, diesen Ausruf, den haben sie schon viel, viel länger. Mindestens schon 500 Jahre länger. Und sie haben den so lange, weil sie von Gott ein Versprechen bekommen haben. Weil Gott über den Propheten Jeremia zu ihnen gesprochen hat und ihnen eine gute Zukunft vorhergesagt hat. Und das lesen wir in Jeremia 23, die Verse 5 und 6. Da steht eine Prophezeiung, eine Verheißung, eine Vorhersage für die Zukunft. Und da steht, denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda gerettet werden und Israel wird sicher wohnen. Sicher. Diesem König wird man den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Gott kündigt einen weisen und gerechten, guten König an. Er macht die Vorhersage, der Tag wird kommen. Da kommt ein König, der errettet euch, aus Ungerechtigkeit und aus Unsicherheit und aus Unfrieden im Land. Und meine Güte, hatte das Volk Israel das nötig. In der Situation, in der Jeremia dieses Wort zum Volk Israel spricht, da ist ein König nach dem anderen im gespaltenen Land Israel und ein König nach dem anderen tut etwas Schlechtes vor Gottes Augen. Und das Volk sündigt und das Volk lässt sich auf andere schlechte Götter ein, lässt sich auf Bündnisse mit anderen Völkern ein, die nicht das Beste wollen, sondern die Übles im Schilde führen. Und schlussendlich kommt es gerade deswegen so, dass das Land Israel von den Babyloniern eingenommen wird im Krieg. Das Land Israel wird besiegt. Und gerade die hohen Menschen und die wichtigen und die wertvollen Menschen des Landes werden verschleppt, deportiert. Schrecklich. Kannst du dir das vorstellen hier in Deutschland? Oder hast du es vielleicht erlebt? Doch damit nicht genug. Nicht, dass die Babylonier nur da sind, sondern nach den Babyloniern kommen die hellenistischen Streitkräfte, die Griechen und nehmen Jerusalem ein und Israel ist weiterhin unter Fremdherrschaft. Es kommt zu Bürgerkriegen gegen die Griechen und dann übernehmen die Hasmonäer die Macht über Israel, bis dann letzten Endes die Römer kommen und die Macht in Israel übernehmen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus endlich kommt, über einen Zeitraum von über 500 Jahren. 500 Jahre. Das ist so eine lange Zeit. Wir sind jetzt seit 2 Jahren in Corona und ich flehe, dass es endlich ein Ende findet. Aber 500 Jahre? Das wäre wie wenn Deutschland 1517 während der Reformation durch päpstliche Armeen erobert worden wäre und seitdem hin und her gereicht wird zwischen den Staaten. Mal herrscht Rom, mal herrscht Frankreich, mal die Engländer, mal Russland. Und immer wird unser Land und wir Menschen, die hier leben, ausgebeutet. Unsere Familienmitglieder verschleppt. Es werden ungerechte und viel zu hohe Steuern erlassen. Und uns geht's richtig dreckig für 500 Jahre. Und das bedeutet bis heute. Von 1517 bis heute. Doch da ist doch was. Da war doch was. Gott hat uns doch eine Verheißung gegeben. Da soll jemand kommen, ein Nachfahre Davids. Und David ist das Vorbild für Könige. Der war so gut, der war so ein Heilskönig, der hat richtig großen Wohlstand und Frieden gebracht. Politischen Sieg in Israel, hat das Land vereint. Ein Nachfahre von diesem guten König soll kommen und er wird uns retten aus den Händen der Fremdbestimmung, der fremden Mächte und der Ungerechtigkeit, die herrscht. Und das Volk Israel glaubt dieser Verheißung, dieser Prophezeiung. Und vielleicht kennt ihr heutzutage Geschichten oder Filme, die mit Prophezeiungen zu tun haben. Sowas wie Matrix oder Star Wars oder auch bei Narnia kommt sowas vor. Die Charaktere in diesen Geschichten, die sind komplett bestimmt von dieser Prophezeiung. Sie durchsuchen das Leben danach, wann sie endlich in Erfüllung gehen könnte. Und wer derjenige ist, der dann da kommt, um sie zu erfüllen, diese Prophezeiung. Aber wenn ich jetzt in die Prophezeiung, in den Text mal genau reingucke und das dann damit vergleiche, was Jesus auf der Erde tatsächlich getan hat, dann fallen mir doch einige Unterschiede auf. Gucke ich in die Prophezeiung, dann denke ich an einen politischen und mächtigen Kriegsherrn, der mit einer Armee kommt und die Verfolger und die Feinde im Land in die Flucht schlägt. Und endlich wieder gutes israelitisches Gesetz einführt und zum alten Bund mit Gott zurückkehrt. Und ich denke, das haben auch viele Israeliten erwartet. Aber Jesus kam nicht als politischer König, sondern als geistlicher König. Er kam nicht, um Israel von der Herrschaft der Römer zu befreien, sondern von der Herrschaft der Sünde. Er kam nicht, um Frieden in die Welt zu bringen, sondern er brachte Frieden für die Herzen. Und er kam nicht, um Ungerechtigkeit der Fremdherrschaft abzulösen, sondern um die Menschen vor Gott gerecht zu sprechen, um da wieder Gerechtigkeit herzustellen. Er kam nicht, um den alten Bund einzuhalten, sondern um einen ganz neuen Bund mit der Menschheit zu schließen. Gott hatte nicht nur die vergangenen 500 Jahre und die Situation, in der das Volk Israel in dem Moment steckte, im Blick, sondern Gott sah auf die ganze Menschheitsgeschichte. Er sieht den Menschen ganz und er sieht, dass der Mensch von Gott getrennt ist, von Gott getrennt lebt, weil er nicht zu ihm kommen kann, weil da Sünde ist in den Menschen und weil sie keinen Weg haben, gerecht zu werden. Das Gesetz ist zu hart, sie schaffen es nicht, das einzuhalten. Und er sieht, dass die Menschen von der Quelle des Lebens und der Liebe getrennt sind. Und er denkt, das kann nicht so bleiben. Das ist das viel Schlimmere und dort muss ich Abhilfe schaffen. Und der Tag kommt, an dem Jesus auf die Erde kommt und diesen Dingen Abhilfe schafft. Der Tag, der die Welt verändert. Ein Paradigmenwechsel. Ein Tag, nachdem nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und nachdem der Lauf der Zeit verändert wurde. Weil den Menschen der Weg zu Gott nun endlich offen steht. Durch Jesus. Dadurch, dass Gott in Jesus zu den Menschen gekommen ist, wird er zum weisen und guten und gerechten König auf dieser Welt. Und der Tag kam. Gott hat seine Verheißungen eingehalten. Und er ist nicht nur damals gekommen und hat dieses große Werk vollbracht. Auch heute kommt er zu uns und will immer wieder zu uns kommen. Und wir rollen den roten Teppich aus. Jesus, komm an. Aber wie geht's dir damit? Wie wäre das für dich, wenn Jesus jetzt morgen wiederkommen würde? Wärst du so, hey, ja, endlich, super, ey, wo kommt er? Ich muss da unbedingt hin. Oder wärst du, im März wollte ich eigentlich heiraten. Und eigentlich wollte ich auch gerne noch eine Beförderung in meinem Beruf haben. Also vor 7 Jahren war ich auf jeden Fall die zweite Person. Und jetzt bin ich verheiratet, mir gehen langsam die Ausreden aus. Wie würde es dir gehen, wenn Jesus morgen wiederkommt? Wiederkommt, um sein Werk mit der Welt zu vollenden. Denn dieser Tag ist uns verheißen. Aber nicht nur der Tag, dass er letzten Endes wiederkommt, um sein Werk zu vollenden, ist uns verheißen. Es ist uns auch verheißen, dass er in unser Leben hineinkommt, in unserem Alltag, in diese Welt hinein. Und deswegen will ich mit euch ein dreifaches Adventare sagen. Das erste Adventare: Komme an, Jesus, in unserer Welt, im Heute, im Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt braucht einen weisen und guten König. Bei Jesu ersten Kommen hat er die Macht der Sünde gebrochen. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Weg zum ewigen Leben frei gemacht. Aber Jesus sagt auch, hier in der Welt leidet ihr noch Angst. Hier in der Welt sind wir noch im Kampf mit der Macht der Sünde. Die ist noch da. Wir brauchen Jesus hier in dieser Welt. Ich merke es an dem Kampf, der in mir stattfindet zwischen Gut und Böse, darin, dass ich es einfach nicht jeden Tag schaffe, ein gutes Abbild der Liebe Gottes zu sein, über dieses Ziel hinausschieße, es verfehle. Ich merke es in mir. Und ich merke es aber auch in der Welt. Klar, einige Bereiche werden vielleicht besser und die Menschen sind an manchen Stellen vielleicht gerade mal so auf die richtige Spur gekommen. Vielleicht, dass wir mit dem Planeten und der Schöpfung und den Ressourcen, die wir haben, doch vielleicht ein bisschen pfleglicher umgehen müssen. Aber es bleiben viele Probleme übrig. Der Zustand der Welt, der ist doch erbarmungswürdig. Ich denke da an die gesellschaftliche Spaltung, die durch einseitige Medien entsteht, vorangetrieben wird. Dass Menschen sich nicht mehr auf ehrlichen Austausch einlassen, nicht mehr daran interessiert sind, den anderen, das Gegenüber, wirklich zu verstehen und dass wir meinen, wir hätten ein Recht auf eigene Fakten und das verwechseln mit dem Recht auf eigene Meinung. Ich denke da an die Christenheit, die in so viele Konfessionen und Denominationen aufgespalten ist und selbst innerhalb dieser sich immer wieder auch nochmal Lager bilden. Wo ist da die Einheit? Ich denke da an all die Fragen, die die Welt an uns Christen stellt, für die wir eine Antwort finden sollen. Ich denke an das Leid in der Welt, das nach einem Ende schreit. Herr, erbarme dich. Jesus Adventare, komme in diese Welt. Es gibt in der Theologie ein gutes Wort für diesen Zustand. Und es heißt, dieser Begrifflichkeit, die heißt die allgemeine Verstrickung der Sünde. Und ich mag das Wort, auch wenn ich Sünde nicht mag, aber ich mag das Wort, weil es uns Menschen aufzeigt, dass selbst wenn wir denken, wir haben eigentlich einen ganz guten Lebenswandel und so viel falsch mache ich dann doch jetzt auch nicht und eigentlich bin ich schon auch ganz gut unterwegs, dann zeigt uns dieser Begriff auf, egal was wir machen, wir können der Sünde gar nicht entkommen, weil wir es an allen Stellen der Welt merken. Einige Beispiele. Sind unsere Klamotten gerecht produziert? Sind wir uns sicher, dass wir heute an keiner Stelle mehr von der Kolonialvergangenheit Deutschland und der Ausbeutung anderer Völker und Kulturen profitieren? Haben wir keine Raubkunst in Deutschland? Sind wir kein Teil von Machtstrukturen, die schwächere Menschen ausnutzen? Lastet der Konsum, den wir genießen, nicht auf den Rücken von armen und hungernden Menschen? Exportiert unser Staat nicht als Nummer 4 in der Welt Waffen in andere Länder, durch die Menschen getötet werden? Geht mein ökologischer Fußabdruck wirklich verantwortungsvoll mit der Schöpfung unseres allmächtigen Gottes um? Und sind die Aktien- und ETF-Fonds, in die ich mein Geld stecke, wirklich nachhaltig oder ist am Ende doch vielleicht Nestle und auch Amazon drin, die unsere Welt ausbeuten? Die allgemeine Verstrickung der Sünde. Ich komme da gar nicht raus. Es ist so schwierig, die ist überall, weil Menschen seit Generationen schon immer wieder falsche und gierige Entscheidungen treffen, den Kampf des Guten und des Bösen in sich nicht gewinnen. Die Welt ist erbarmungswürdig. Wir brauchen Jesus als guten König heute in unserer Welt. Jesus Adventare, komme an in unserer Welt. Das zweite Adventare, komme an, Jesus, in unsere Herzen. Die Bibel sagt, vor allem aber, in Sprüche, vor allem aber, achte auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Achtest du auf dein Herz? Wie geht es deinem Herzen jetzt gerade? Wie sitzt du jetzt gerade hier? Was hat dein Herz so mitgemacht in den letzten vergangenen Monaten? War da viel, was du ertragen musstest, was schwierig war? War da viel Freudiges, was schön ist? Ist dein Herz gerade ganz weich und offen und sanftmütig? Oder ist es hart? Vielleicht auch verprellt von der Welt? Man sagt, der Mensch muss täglich bis zu 20.000 Entscheidungen treffen. Alle 3 Sekunden ungefähr eine. Das ist sowas von anstrengend. 20.000 Entscheidungen am Tag. Und wie schnell hat man eine falsche Entscheidung dabei? Das macht was mit unseren Herzen. Was macht dein Umfeld mit deinem Herzen? Die Personen, die du so täglich, wöchentlich triffst, die Menschen auf deiner Arbeitsstelle, deine Freunde, deine Familie, die Menschen, für die du sorgen musst. Was macht das mit deinem Herzen? Kannst du dich mit deinem Herz öffnen? Kannst du du sein? Oder musst du dich immer wieder auch abschirmen? Schreit dein Herz eigentlich danach, dass du dir mal wieder Zeit für es nimmst, dich darum kümmerst? Und fängst du vielleicht langsam an, eine Mauer um dein Herz aufzubauen, damit die ganzen Eindrücke von außen und das, was uns schwerfällt und das, was auf uns lastet, dass das einfach nicht mehr da reinkommt? Weil das fühlt sich schlecht an. Und das ist total natürlich. Es ist ein ganz normaler menschlicher Schutzmechanismus, dass wir eine Mauer aufbauen gegenüber den Dingen, bei denen wir denken, die schaden uns. Aber dadurch wird das Herz auch hart. Und vielleicht schließen wir auch gerade die Dinge aus, die uns eigentlich wichtig sind. Liebe anderer Menschen. Gefühle, die ich spüren will. Ich will in Kontakt zu meinem Herzen sein, denn ich weiß, dass eigentlich meinem Leben das gut tut. Weil ich mich selbst dann besser kennenlerne und weil ich mit mir selbst und mit anderen Menschen besser umgehen kann. Aber vielleicht kann ich meine Gefühle gar nicht wahrnehmen, weil mein Herz hart geworden ist. Oder die gut gemeinte Meinung eines Freundes, der um uns sorgt. Oder die Nöte anderer. Oder vielleicht verschließen wir unser Herz auch gegenüber Jesus. Und deswegen sagen wir ganz bewusst, Adventare Jesus, komme an in unseren Herzen. Denn Jesus sagt selbst, er will in unseren Herzen wohnen. Er will mit seinem Heiligen Geist, den er geschickt hat zu uns hineinkommen, in unser Herz und dort wohnen. Und zwar nicht wie ein weiterer Bittsteller, wie ein Staubsaugervertreter, der an deinem Herzen anklopft und sagt, hallo, ich habe die nächste Sache, die du für mich machen kannst. Nein, er will in unserem Herzen wohnen, um uns gut zu tun. Um unser Herz wieder sanft zu machen, weich zu machen. Und damit er unser Herz schützen kann, damit wir keine Mauern bauen müssen, damit wir unser Herz nicht verhärten müssen, sondern damit er mit seiner Liebe, mit seiner Kraft in unsere Herzen kommt und uns von innen heraus erneuert. Und diese Verheißung hat Jesus uns gegeben. Er hat gesagt, ich will bei euch sein und der Heilige Geist soll bei euch sein und darin meine Kraft. Und das bedeutet, wir haben eine Kraftreserve, aus der wir schöpfen können, aus der auch unser Herz funktionieren kann, ohne müde zu werden. Leben wir aus dieser Kraftreserve, ist unser Herz sanft, sodass Jesus auch darin ankommen kann, in dieser Zeit. Jesus, komme an in unsere Herzen. Und das dritte Adventare, komme an. Du ganz persönlich, der du jetzt hier sitzt, der du jetzt diese Predigt hörst, komme an bei Jesus. Jesus ruft im Matthäusevangelium, Kapitel 11, Verse 28 bis 30, ruft er zu den Menschen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und dieser Ruf, der gilt auch dir. Komme an bei Jesus, bei demjenigen, der diesen Ruf für uns ausspricht. Komm zu mir, wenn du müde bist, wenn du beladen bist, wenn eine Last auf dir liegt, wenn du dich schwer fühlst, wenn du dich schlecht fühlst. Komm zu Jesus. Ich will es dir abnehmen. Und ich will dir etwas Neues zeigen, was sehr viel leichter ist als das. Er sehnt sich danach, dass du zu ihm kommst. Komme an bei Jesus. Und oft haben wir das Gefühl, dass wir erst zu Jesus kommen können, wenn wir die Last abgelegt haben, wenn wir aus den Problemen, die wir haben, raus sind. Und gerade auch, wenn wir mit unserem Glauben in Fragen sind, in Zweifeln sind, wenn unser Glaubensweg gerade durchs Tal läuft, wenn wir denken, Mann, mein Glaube ist gerade so klein. Ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Zweifel. Ich habe gerade keine Ahnung. Gerade dann kann man schon mal denken, dass wir gar kein Zuhause haben bei Jesus. Aber das ist nicht so. Jesus wünscht sich auch die Gemeinschaft mit den Zweiflern, mit den Fragenden, mit den Hadernden, mit denen, die im Tal laufen. Einer der Jünger Jesu, der kommt in der Bibel immer wieder vor als einer, der eher ein bisschen mal quer steht zu dem, was Jesus so sagt, der die Dinge mal anzweifelt, der nicht so richtig glaubt und der immer wieder das in Frage stellt. Und wir nennen ihn biblisch und netterweise necken Thomas den Zweifler. Und Jesus ist immer die Extrameile mit Thomas gegangen. Ist immer auf ihn eingegangen, auf seine Zweifel und hat gesagt, klar, für dich, du darfst auch meine Wunden berühren. Gerade auch die Zweifler, die Müden und Beladenen, haben bei Jesus, der diesen Ruf spricht, ein Zuhause. Egal, wo du auf deinem Weg gerade stehst. Also, Adventare, komme an bei Jesus. Und ein letztes Adventare, komme an im Advent. Denn das ist die Zeit, die wir jetzt feiern. Und es ist eine vom Kirchenjahr wunderbar geplante Zeit. Mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Und wir haben 4 Wochen Zeit, uns darauf zu besinnen, wer Jesus ist, wie er angekommen ist auf diese Welt, was er hier gemacht hat und was das für uns persönlich bedeutet. Komme an in dieser Zeit der Ruhe und auch der Zeit der Besinnung. Und ich weiß, dass die Weihnachtszeit bisweilen auch wirklich stressig sein kann mit all den Geschenken und Einkäufen und allem, was man machen muss. Aber vielleicht nimmst du dir Zeit für Jesus in dieser Welt, für Jesus, der in dein Herz wiederkommen soll und für dein Herz und für die Heimat, die du in Jesus hast. Und wir dürfen auf die Verheißung vertrauen, dass der Tag kommen wird, dass Jesus als guter, weiser und gerechter König zu uns kommt. Amen.